Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer 14. Folge Neues Lernen, der Podcast. Wir haben euch ja jetzt schon einige Spezialfolgen angekündigt, aber diese Folge ist tatsächlich ziemlich speziell. Zum einen, weil wir euch eine Woche haben länger warten lassen auf diese Folge. Das hat einen ganz einfachen Grund. Uns hat, beziehungsweise Christina hat auch die Krankheitswelle erwischt in der Familie.
Also meine Schuld.
Und der zweite Grund ist, dass ihr heute gar nicht uns beide im Gespräch hört, sondern unseren Kollegen Matthias, Chefredakteur des Personalmagazins, der spricht mit Claudia Viehweger, die den diesjährigen Award CHRO of the Year 2023 gewonnen hat.
Ja, weil der eigentliche Plan war ja, dass ich zusammen mit den Kollegen vom Personalmagazin zur Preisverleihung nach Berlin fahre und wir dann, also Matthias und ich, das Interview zusammen mit Claudia Viehweger führen. Nur eben, ich konnte sie dann nur vor dem Bildschirm verfolgen, deswegen hörte jetzt eben später Matthias im Gespräch mit Claudia.
Nochmal kurz für euch zum Hintergrund. Der Award CHRO of the Year wurde bereits zum 5. Mal verliehen. Das ist ein Publikumspreis des Personalmagazins in Kooperation mit dem Beratungsunternehmen Mercer. Und dabei stellt die Redaktion Nominierte auf und die Leserinnen und Leser können dann über ein Online-Voting abstimmen, wer CHRO of the Year werden soll.
Und nominiert waren dieses Jahr Birgit Bohle von der Deutschen Telekom, Oliver Burkhardt von ThyssenKrupp, Gunnar Kilian von VW, Alexandra Mebus von der Zeppelin Group und Judith Wiese von Siemens. Und Claudia Viehweger von Scout24 konnte eben das Voting für sich entscheiden mit rund 40% der Stimmen.
Genau, und das Besondere bei Claudia Viehweger ist, dass sie eine Doppelfunktion innehat. Sie ist nämlich sowohl Chief People als auch Chief Sustainability Officer bei Scout24. Und in dieser Funktion hat sie mit einigen Transformationsprozessen zu tun.
Der Markt, der wird ja immer volatiler. Es ist jetzt ja nicht so, dass wir davon ausgehen, dass 2024 alles irgendwie in Butter ist, sondern es wird auch da wieder besondere Herausforderungen geben. Es wird irgendwie immer alles schneller. Ich muss also, wenn ich in eine Business-Resilienz kommen will, eine hohe organisationale Anpassungsfähigkeit haben innerhalb der Organisation. Und das bedeutet natürlich, dass ich auch eine hohe individuelle Anpassungsfähigkeit haben muss.
Und wie Claudia Viehweger mit ihrem Team von HR bei der Scout24-Gruppe das alles umsetzt, hat sie natürlich im Gespräch noch näher erläutert, ist auch auf weitere HR-Aufgaben eingegangen, die sie so treibt. Und sie hat natürlich auch ein bisschen was Persönliches preisgegeben. Ich sage nur zwei Stichworte, Union Berlin und Humor.
Und mehr sagen wir gar nicht dazu, außer ab ins Gespräch mit Matthias Haller und Claudia Viehweger.
Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Hallo liebe Zuschauerinnen im Stream. Du bist Personalchefin für rund 1000 Mitarbeitende. Du hast davor bei Springer gearbeitet, kennst also auch die Konzernwelt bis jetzt im Mittelstand. Vielleicht kannst du uns kurz schildern, was sind denn da so die Unterschiede und gibt es auch Gemeinsamkeiten?
Ja, genau, also Axel Springer, vielleicht ganz wichtig, glaube ich, für Axel Springer auch zu sagen, ist, Axel Springer ist ja auch kein klassisches Konzernunternehmen. Axel Springer stand schon immer und steht auch immer noch unter einem großen Transformationsdruck und in einem großen Transformationsprozess, war immer auch dezentral organisiert durch auch das ganze anorganische Wachstum, was da stattgefunden hat, und ist per se über die 10 Jahre, wo ich da war, immer auch schon ein sehr agiles Unternehmen gewesen, wo ganz viel auch in People ausprobiert wurde, auch unter meiner Führung zum Teil. Und insofern ist Axel Springer jetzt, wie gesagt, nicht der Klassiker für einen Konzern. Ja? Nichtsdestotrotz, wenn wir das jetzt einmal vergleichen mit Scout24, Scout24 ist auch kein klassischer Mittelstand, also qua Definition sind wir schon kein Mittelstand, aber von der Größe her, das haben wir jetzt mit den Akquisitionen ungefähr 1200 Mitarbeitende. Und Scout ist halt ein Digitalunternehmen, ist ein Tech-Unternehmen, das vibriert. Wir schreiben uns auf die Brust, wir haben Spaß an der Leistung. Ja? Also das merkt man hier auch, wenn man hier reinkommt und durch die Gänge geht. Und ich beschreibe Scout immer gerne als Talent Company. Ja? Für mich ist das ist eine Company, wo man jetzt nicht reinkommt, um verrentet zu werden, sondern hier kommt man hin, um halt zu lernen, und zwar zu lernen, indem man mitarbeitet. Ja? Und das, vielleicht kommen wir da gleich noch drauf, das merkt man dann auch, wie wir uns weiterentwickeln und was da unsere Weiterentwicklungsmaßnahmen sind. Und für so eine Talent Company, finde ich, sind eben drei Dinge wichtig. Das ist einmal Purpose. Das verlangen die Mitarbeitenden auch von uns. Den können wir auch gut geben für unsere Marke, für unser Produkt. Ja, alles rund ums Wohnen. Was gibt es einen besseren Purpose? Und die ganzen Nachhaltigkeitsthemen spielen da auch eine große Rolle, spielen da stark rein. Es geht um Purpose, es geht um Package. Ja, also das zweite P muss auch sitzen. Es muss ein attraktives Paket sein, nicht nur Fixgehalt, sondern ein Gesamtpaket. Und es geht immer um Progress. Progress für die Company selbst. Wir sind eine Wachstumscompany. Bei uns ist Wachstum ein wesentlicher Treiber auch. Ja, es ist ein Fokus. Aber auch natürlich der persönliche Progress, der als Team Progress auch gekennzeichnet werden kann. Diese drei Ps, die machen halt Scout aus und die sind schon sehr besonders und unterscheiden sich dann auch von einem Konzernunternehmen.
Ja. Jetzt hast du über die drei Ps gesprochen. Es gibt aber auch noch die drei Ds, die Personalarbeit momentan sehr stark beeinflussen. Das sind Digitalisierung, Dekarbonisierung und Demografie. Wo liegt der Fokus deiner Arbeit?
Ja, also es wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz verwunderlich sein, dass ich sage, also Digitalisierung ist bei uns durch. Ja, ich muss in HR nichts mehr digitalisieren, da sind wir auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und auch Demografie ist für uns kein Problem. Also natürlich ist das eine Herausforderung, ist eine Herausforderung für die Gesellschaft, aber es ist keine Herausforderung für Scout in dem Maße. Einfach weil wir eine Talent Company sind und viele gute Talente anziehen. Das sieht man auch daran, dass wir doppelt so viele Bewerbungen in diesem Jahr hatten wie im letzten Jahr. 34.000 Bewerbungen. Ich meine, das muss man erstmal hinlegen. Ja, es zeigt auch, wie attraktiv wir als Arbeitgeber sind. Aber das dritte Thema, was du ansprichst, Dekarbonisierung, das ist natürlich ein Thema für uns, auch als Digitalunternehmen. Und deswegen habe ich ja jetzt auch den zweiten Hut auf. Und genau, also wir haben eine sehr ambitionierte Klimastrategie. Wir haben gerade unsere Materialitätsanalyse. Das ist das, was man im Nachhaltigkeitsbereich macht, um die wesentlichen Themen zu analysieren, die für unseren Geschäftsbetrieb sozusagen wesentlich sind. Die haben wir jetzt gerade auf der Grundlage der neuen CSRD gemacht. Freiwillig.
An der Stelle würde ich dich ganz kurz
gerne unterbrechen.
Bremsen, denn wir haben dieses Thema später nochmal auf der Agenda und wollen das vertiefen.
Okay.
Deswegen würde ich gar nicht zu weit einsteigen wollen.
Ja. Dekarbonisierung ist ein Thema.
Das ist ein Thema, habe ich schon rausgehört. Stattdessen habe ich gesehen, dass die Personalfunktion bei euch nicht auf der höchsten Ebene angesiedelt ist und habe mich gefragt, was das für das Standing von HR bedeutet.
Ja, das ist eine gute Frage. Um ehrlich zu sein, nichts bedeutet das. Also beziehungsweise ich habe das gleiche Standing wie jetzt die Vorstandskollegen. Bei uns ist es so, dass wir einen sehr schlanken Vorstand eben nach Aktienrecht haben. Es sind bei uns drei Vorstandsmitglieder. Ansonsten wird diese, ich sage immer Company, es tut mir leid, ich bin so im Denglisch drin, dieses Unternehmen. Also ich muss mich ganz schön bemühen, um diese englischen Begriffe rauszubekommen. Wird dieses Unternehmen von einem, jetzt schon wieder Englisch, Executive Leadership Team geführt. Das ist eher amerikanisch geprägt. Das heißt, wir steuern über ein C-Level und wir sitzen alle an einem Tisch und ich habe da eben auch einen Platz. Und insofern bin ich bei sämtlichen Unternehmensentscheidungen mit dabei. Ich werde gefragt, ich kann meine Stimme erheben, zustimmen oder eben auch dagegen sprechen. Insofern habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich da nicht gleichberechtigt am Tisch sitze. Und genauso fährt unser CEO Tobias Hartmann auch das Unternehmen.
Du bist Personalchefin, du bist aber auch Führungskraft. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben?
Tja, das ist ein bisschen gemein, die Frage, oder? ich kann ja mal sagen, was andere über mich sagen, ja, was ich schon häufiger gehört habe. Also häufiger gehört habe ich, dass ich eine einzigartige Kombination aus Toughness und Empathie habe. Und ich glaube, was den Führungsstil anbelangt, führt das dazu, ich bin sehr klar und offen. Also ich kann auch gut mit konfrontativen Themen umgehen. Liegt vielleicht dann auch an meiner Vergangenheit als Anwältin und Restrukturiererin. Ich hab ja schon auch viele, viele härtere Maßnahmen irgendwie geregelt. Und auf der anderen Seite habe ich immer so eine Verbindung zu den Menschen. Und ich bin schon auch eine Menschenfreundin. Und mein Prof, bei dem ich promoviert habe an der Freien Universität Berlin, der hat immer gesagt, ich sei eine Menschenfängerin. Und weiß ich nicht, ich finde den Begriff gar nicht so gut, aber er hat es sehr positiv gemeint. Also ich kann gut mit Menschen, hat er, glaube ich, gemeint. Und mein Führungsstil entsprechend ist halt sehr partizipativ. Ich glaube, ich gebe sehr viel Freiraum, verlange aber auch dann, dass man in die Verantwortung geht.
Ja, du hast gesagt, tough, aber empathisch, hart, aber herzlich, könnte man auch sagen.
Stimmt.
Und partizipativ habe ich rausgehört. Das heißt, Hierarchien werden bei euch eher kleingeschrieben.
Ja, richtig. Also natürlich haben wir Hierarchien. Es ist jetzt nicht so, dass wir hierarchielos sind. Es gibt ja auch ein paar Tech-Unternehmen, die haben vielleicht auch noch weniger Hierarchien als wir. Aber grundsätzlich sind wir, unsere Zusammenarbeit ist sehr cross-funktional, ist mit sehr vielen agilen Teams auch ausgestaltet. Insofern, genau, spielen Hierarchien eine untergeordnete Rolle. Führung spielt allerdings schon eine Rolle. Also das liegt auch daran, je mehr Freiraum sozusagen die Leute haben, desto klarer muss auch aus meiner Sicht Führung sein. Nicht zwingend viele Hierarchiestufen, aber einfach Führung. Der Rahmen muss klar gesetzt sein und darauf achten wir auch sehr stark. Und in diesem Rahmen sind die Leute dann aber frei, ihre Tätigkeit zu erfüllen. Und dann immer natürlich werden sie gemessen. Wir sind sehr, sehr, sehr datengetrieben an den KPIs, genau, die wir gesetzt haben.
Ja. Es gibt den Ansatz des Shared Leadership, der sicherlich auch auf das einzahlt, was du gerade beschrieben hast. Wird das bei euch auch praktiziert? Also zum einen im Sinne von geteilter Führung, dass zwei Personen sich eine Führungsrolle teilen, zum anderen aber auch in die Richtung, dass Teams Führungsaufgaben übernehmen und untereinander aufteilen.
Ja, also bei den Teams ja. Ganz klar, wie gesagt, also wir sind sehr agil aufgestellt und natürlich übernehmen Teams auch Führungsaufgaben. Bei diesem klassischen Shared Leadership, was man jetzt zunächst darunter versteht, dass sich halt zwei Personen eine Führungsrolle teilen, das ist eher punktuell bei uns. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgend so ein Programm ausgerollt habe. Das gibt es ja auch in manchen Unternehmen, wo man sich dann bewerben kann und dann gibt es da ein Konzept hinter und dann gibt es die gleiche E-Mail-Adresse und so. Das haben wir eher nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, das kommt so ein bisschen daher, weil, also das ist ja so, wenn man denkt, eine Führungsfunktion muss zwingend 100% ausgefüllt werden. Ja, und das ist bei uns aber nicht so. Es gibt bei uns auch Teilzeit oder Führung in Teilzeit sozusagen von Männern und von Frauen. Und insofern gibt es jetzt so die Notwendigkeit nicht zwingend. Und ist jetzt auch nicht so, dass das, also wenn das jetzt hochkommen würde, die Leute sprechen ja auch zu mir, wir machen ständig Surveys, das wäre sicherlich schon an mich herangetragen worden, wenn das jetzt irgendwie ein Silver Bullet ist, den ich noch irgendwie spielen könnte. Ist es aber bei uns bei Scout nicht. Also die Notwendigkeit gibt es da so nicht.
Ja, du sagst, ihr habt Hierarchien, die sind aber eher flach, habe ich jetzt rausgehört. Jetzt ist es so, wenn du sagst, auf der anderen Seite habt ihr ein junges Team, dann gibt es da sicherlich auch viele junge Menschen, die auch durchaus Ambitionen haben, sich beruflich weiterzuentwickeln. Was heißt das für die Karrierewege? Geht es da nur in die Breite? Geht es auch nach oben? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist eine super Frage. Also natürlich gibt es bei uns den klassischen Karriereweg in die Führung und selbstverständlich, wie ja bei jedem Unternehmen, ja, sind die Führungspositionen natürlich begrenzt und da wir, wie gesagt, weniger hierarchisch sind, bei uns vielleicht noch mal mehr. Es gibt natürlich dann auch die Entwicklung in der Expertenrolle, ja, aber vor allen Dingen findet bei uns eigentlich Entwicklung lateral statt, also ich verändere meinen Aufgabenbereich, ich werde in eine andere Funktion gesetzt, ich bekomme irgendwie eine Aufgabe dazu. Das ist sehr fließend. Und wir machen auch gerne, oder vor allen Dingen ich mache das auch gerne, Moves, die jetzt vielleicht nicht so klassisch sind. Ja? Also beispielsweise habe ich eine Mitarbeiterin aus dem Marketing bei mir im People-Team sitzen. Oder ich habe Leute aus dem Sales bei mir ins Recruiting gefrachtet und die sind fantastische Recruiter. Ja, also besser geht's gar nicht. Ist ein super Geheimtipp, falls man mal keinen Recruiter findet, einfach mal im Sales nachfragen. Und wir entwickeln auch innerhalb unseres Teams, zum Beispiel habe ich jetzt schon nochmal der Recruiter, wenn ich sehe, was für ein Potenzial haben die Menschen, wir haben einen fantastischen Recruiter bei uns gehabt, der war einfach sehr prozessverliebt oder ist es immer noch und sehr präzise und der leitet bei uns jetzt als Teamlead das Shared Service Center. Es ist jetzt, der würde jetzt, also wenn du so siehst, was hat derjenige an Aufgaben gemacht, wäre das überhaupt gar kein Klassiker gewesen, den auf so eine Position zu setzen. Und ich hätte nichts Besseres machen können. Und das mache ich in meinem Bereich, aber das strahlt natürlich auch aus auf die gesamte Company. Und bei uns ist wirklich dieses Progress, Qualifizierung im Daily Business ist eigentlich sozusagen das größte Gut, was wir hier auch zu bieten haben.
Ja. Also ich habe den Eindruck, du hast da viele gute Beispiele, du stehst da dahinter. Jetzt haben wir einen Teil vorbereitet, den haben wir im Vorgespräch unerwähnt gelassen. Ja. Und wir nennen den Entweder-Oder. Ich würde dir jetzt einige Fragen stellen und du musst dich einfach spontan entscheiden. Wir haben das nicht geprobt, was ihr jetzt von Claudia hört, das ist nicht abgesprochen. Hättest du lieber gerne ein Haus auf dem Land oder eine Wohnung in der Stadt?
Haus auf dem Land.
Dienstwagen oder Jobrad?
Ah, Dienstwagen.
Online-Shopping oder Einkaufsbummel?
Einkaufsbummel.
Büro oder Homeoffice?
Büro.
Frühaufsteherin oder Nachteule?
Frühaufsteherin.
Hertha oder Union?
Ah, oh, das ist einfach. Union. Wir sponsern
die. Die können den Support sicher gut gebrauchen.
Ja. Und dann Champions League.
Noch zum Abschluss die Frage, Mitarbeitende oder MitarbeiterInnen?
Beides. Achso, muss ich mich entscheiden. MitarbeiterInnen, aber I love both.
Das ist ein Joker, wir akzeptieren
ja,
beides.
Good.
Dann würde ich mich gerne jetzt noch einem weiteren Thema widmen, nämlich der Personalentwicklung. Ihr seid ein Digitalunternehmen, das heißt, euer Geschäftsmodell steht viel weniger unter Transformationsdruck als beispielsweise jetzt die Automobilbranche. Was heißt das für euch konkret? Habt ihr überhaupt Upskilling-Programme notwendig oder können eure Mitarbeitenden all das, was sie sollten?
Ja, also klar, wenn du jetzt uns mit der Automobilindustrie vergleichst, dann muss man sagen, haben wir diese Herausforderung nicht und wir haben auch keine riesen Upskilling-Programme, die wir jetzt hier fahren müssen. Gar keine Frage. Wir sind ein Digitalunternehmen, wir sind ein junges Unternehmen. Unser Durchschnittsalter liegt bei unter 36 Jahren. Wir ziehen viele junge Talente auch an. Insofern diese Herausforderung haben wir nicht, aber natürlich, ich meine, das ist jetzt ja kein großes Geheimnis, wenn du dir den Immobilienmarkt anschaust, das war ja wirklich auch disruptiv, was hier in den letzten zwei Jahren passiert ist, ja. Und diese Multikrisen, die wir haben, die hat sich natürlich sehr stark auch auf uns ausgewirkt. Das heißt, wir müssen natürlich dann immer schauen, wie passen wir unsere Strategie an, was sind eigentlich Produkte, die jetzt unter diesen Marktbedingungen eben besonders erfolgreich sind. Und natürlich müssen wir dazu sehen, dass wir dann die qualifiziertesten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, MitarbeiterInnen dort auf diesen Positionen haben. Aber wir machen das tatsächlich stärker aus der eigenen Entwicklung heraus im Daily Business, ja, auch weil wir diese ganz gezielten Profile häufig gar nicht so am Markt bekommen. Und das ist dann einfach sehr individuell bezogen.
Mhm. Viele Personalerinnen und Personaler sprechen derzeit über das Thema Future Skills, aber wenige können konkret sagen, was das eigentlich heißt. Vielleicht kannst du das für uns mal runterbrechen. Was können deine Mitarbeitenden heute noch nicht, was sie morgen können sollten?
Ach, dieser Begriff Future Skills, ne? Der ist ja auch, klingt wirklich super, oder? Genau, ich sage jetzt auch nicht nur Empathie, obwohl Empathie natürlich künftig wahrscheinlich immer wichtiger sein wird, wenn diese Verbindung Mensch und Maschine immer enger wird. Ja, was sind Future Skills? Also vielleicht auf einer Mindset-Ebene erstmal beantwortet, glaube ich, dass die Notwendigkeit organisationaler Anpassung, die wird immer größer. Das ist jetzt auch ein alter Schuh, das gibt es schon seit Jahren, aber die der Markt, der wird ja immer volatiler. Es ist jetzt ja nicht so, dass wir davon ausgehen, dass 2024 alles irgendwie in Butter ist, sondern es wird auch da wieder besondere Herausforderungen geben. Es wird irgendwie immer alles schneller. Ich muss also, wenn ich in eine Business-Resilienz kommen will, eine hohe organisationale Anpassungsfähigkeit haben innerhalb der Organisation. Und das bedeutet natürlich, dass ich auch eine hohe individuelle Anpassungsfähigkeit haben muss, also eine Personal Adaptability. Und ich glaube, in dieser Flexibilität, nenne ich es jetzt mal positiv, müssen Menschen zukünftig sich wohlfühlen. Ja, also dieses, wir müssen sozusagen noch stärker in eine Veränderungsbereitschaft kommen. Es wird immer diese Kurven geben und wir müssen versuchen, dass da nicht immer so viel Energie in den Widerstand geht, in dieses, ach, bis ich die dann alle mitgenommen habe. Ich verstehe das zwar, also diese Change Curve kennen wir alle, aber ich glaube, es ist ganz notwendig, dass wir uns künftig darauf einstellen, dass es zu diesen Anpassungen häufiger und schneller kommt und dass ich irgendwie da dann bei mir bleibe in diesen Momenten, ja.
Das höre ich in Gesprächen sehr oft, aber ich finde, es bleibt dann doch immer sehr unkonkret.
Ja.
Wie macht man das? Lust haben auf Veränderungen.
Ganz konkret.
Ja, also ich meine, ich bin fest davon überzeugt, dass es ein gutes Konzept ist, wenn man eigene Coaches beschäftigt. Das tue ich auch. Da kann man geteilter Meinung sein. Es gibt viele, die sagen, nee, die gehören nach extern und so. Aber ich will überhaupt nicht, dass die Mitarbeiter extern hinterher dazu kommen, dass sie eigentlich auf dem Bauernhof lieber arbeiten wollen. Ich will die ganz strategisch gezielt für unseren Unternehmenserfolg natürlich einsetzen, auch wenn die Gespräche absolut vertraulich bleiben und auch zu mir überhaupt natürlich der Inhalt nicht dringt. Aber mit diesen Coaches schaffe ich es und ich mache wirklich so Adaptability-Tests. Ja? Also wir machen das vorab des Coachings, gerade dann bei Leuten, die oder Positionen, Funktionen, die für uns jetzt für unseren Unternehmenserfolg strategisch besonders wichtig sind. Die sehen wir zu, dass wir die in diese Veränderungsbereitschaft coachen stärker. Ja? Und dann machen wir so einen Test. AQ nennt sich der in dem Fall. Da kannst du ganz gut sehen, wie gut ist eigentlich deine individuelle Veränderungsbereitschaft. Und dann arbeiten wir genau an den Punkten, die sozusagen da noch Luft nach oben haben. Also immer entwicklungsorientiert, ist ganz wichtig, nie defizitorientiert. Immer entwicklungsorientiert gucken und das kannst du schon, das bekommst du schon hin. Das ist ein Prozess und Verhaltensveränderungen dauern natürlich, aber man muss halt die richtigen Daten haben und die richtige Begleitung. Ja.
Ist das dann der Kern deiner Lernstrategie, zu sagen, sehr viel in Richtung Veränderungsbereitschaft erhöhen, in Richtung individuelles Coaching oder gibt es da noch mehrere Bausteine?
Naja, es gibt noch einen ganz wesentlichen Baustein, der heißt Feedback. Sozusagen, das ist dann die persönliche Weiterentwicklung. Da muss natürlich die ganze Komponente Feedback spielt eine ganz wesentliche Rolle. Und das sind ja auch Wachstumsgespräche im Prinzip. Ne? Immer positiv orientiert. Was ich zum Beispiel sehr gerne mache und inzwischen jetzt auch schon zum dritten Mal, ist wirklich ein standardisierten Upward-Feedback-Prozess. Das machen unter 10% Unternehmen in Deutschland. Und da bekommt wirklich jeder Manager, der 3 teilnehmende Mitarbeitende hat, bekommt einen Report. Alles dann auch ausgerichtet auf unsere Unternehmenswerte und auf unsere Leadership-Werte und kann dann ganz genau sehen, und da ist sowas wie Veränderungsbereitschaft, Approachability, Adaptability, auch alles mit drin. Der kann dann auch, jeder Manager, der das bekommt, kann dann auch ganz genau sehen, wo er steht und hat dann auch noch, gibt es auch noch Freitextfelder, sodass noch ein bisschen qualifiziertes Feedback dabei ist. Also das Thema Feedback ist für mich ganz wesentlich. 360 Grad Feedback ergänzt.
Nimmst du das auch selbst in Anspruch?
Ja, nehme ich. Sehr wohl. Ich habe auch dieses Jahr den Manager des Upward Feedback natürlich bekommen. Das ist bei uns der Manager Effectiveness. Manager Effectiveness Score, der dann auch da rausfällt. Wir können uns dann auch vergleichen mit dem Techbench. Ich kann also ganz genau sehen, was für ein Score ich habe im Verhältnis zu großen Tech-Unternehmen weltweit. Und ich kann natürlich sehen, was meine Mitarbeiter, wo ich halt Room for Improvement habe, wie wir das so schön sagen. Und ich suche dann auch das Gespräch und schaue halt zu, dass ich mich da auf den Punkten, wo ich blinde Flecken habe, weiterentwickle. Ja.
Das heißt auch im Blick auf deine persönliche Führungsanspruch bist du stetig dran, dich weiterzuentwickeln?
Ja, also es wäre auch wirklich komisch, wenn bei mir da alles in Butter wäre. Also das ist bei niemandem. Ja? ja.
Ich denke, es gibt auch Beispiele, die da sehr viel Beharrungsvermögen haben, aber es ist ja.
Ja, also das zeichnet mich aus, eine hohe Anpassungsfähigkeit. Genau, ja.
Jetzt würde ich gerne nochmal auf das Thema, das wir vorhin kurz abgebrochen haben, nochmal zurückkommen, nämlich dein zweites Steckenpferd, die Nachhaltigkeit. Du bist nicht nur Personalchefin, du bist auch Nachhaltigkeitschefin. Und mich würde interessieren, welche Synergien gibt es da eigentlich zwischen diesen beiden Ressorts?
Also sehr große. Ich würde behaupten, wahrscheinlich in jedem Unternehmen sehr große. Und durch die CSRD, also das ist ja die neue Reporting-Richtlinie der EU, ist sozusagen auch, sind diese ganzen People-Themen ja auch nochmal gestärkt, ja, in den nicht finanziellen Kennzahlen. Das Ganze kommt jetzt in den Lagebericht, also eine bessere Aufwertung eigentlich der People-Themen kann man sich gar nicht wünschen. Wir sind ein Digitalunternehmen, wir sind damit ein People-Business, ja. Bei uns entstehen die Menschen, also die Menschen machen den Erfolg dieses Unternehmens aus. Und da ist es natürlich nicht verwunderlich, dass wenn wir so eine Wesentlichkeitsanalyse machen, dass da halt sehr viele Themen rund um das Thema People sind, ja. Und um das Thema Energieeffizienz und auch Produktentwicklung. Aber People nehmen einen großen Stellenwert ein, die People-Themen. Und deswegen gibt es da ganz fantastische Synergien. Und ich gehe so weit zu sagen, für mich ist die Nachhaltigkeit das Dach. Ja? Und People ist ein Teil aus der Nachhaltigkeitsstrategie. Und die People-Strategie ist absolut sozusagen, geht in der Nachhaltigkeitsstrategie dann auch auf.
Ja. Lass uns kurz über das Thema Energie sprechen. Das ist jetzt selber angesprochen. Es ist vielleicht der größte Hebel, den die Tech-Branche hat, weil der Energieverbrauch ist gewaltig. Der steigt fast jährlich. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, die Energie aus erneuerbaren Quellen zu beziehen. Das allein wird aber nicht reichen, wenn man Experten glaubt. Die sagen, es geht nicht anders, als den Energieverbrauch zu senken. Schafft ihr das oder packt ihr das an?
Ja. Ja, das packen wir an und das schaffen wir auch. Das schaffen wir aber auch nur mit unseren Mitarbeitenden. Ja. Also wir haben jetzt schon sehr viel gemacht und es wird natürlich immer anstrengender und immer ambitionierter, je mehr du dann weiter in die Emissionsreduktion gehst. Was haben wir gemacht? Wir haben unsere ganzen Daten in eine Cloud migriert. Also wir haben keine On-Premise-Server mehr, die ziehen sehr viel Energie. Wir haben unsere Reiserichtlinien angepasst. Es ist extrem schwer bei uns noch ein Flugzeug zu erwischen. In der Regel fahren wir Bahn. Wir sind komplett auf Ökostrom umgestellt. Wir haben eine reine E-Flotte. Das heißt, wir haben schon sehr, sehr viele Hebel, die wir eigentlich haben, jetzt genutzt. Deswegen sind wir auch schon, wir haben letzte Woche gerade unseren neuen Corporate Carbon Footprint erhoben. Wir sind 73% unterm Basisjahr, der 73% Reduktion zu 2018. Das ist Wahnsinn. Wenn wir das halten, wäre es schon super. Aber wir wollen weiter in die Reduktion gehen. Naja, und wie schaffen wir das? Wir müssen natürlich, also ich habe letztens eine Sustainability Hack Week veranstaltet hier in dieser Company und wir haben in dieser Woche 60 Terabyte Daten aufgeräumt. Ja, also das heißt, wir müssen immer wieder durch unsere Daten gehen. Wir haben viele Scope-3-Emissionen für die sich im Nachhaltigkeitsbereich auskennen. Das heißt also, die Nutzung unserer Plattform zieht sehr viel Energie. Ja, das heißt, wir müssen einfach weiter gucken, wie kriegen wir noch effizientere Datenspeicherungen hin. Und da sind wir auf die Ideen unserer Mitarbeitenden angewiesen. Und ansonsten Verhalten, ne? Also wir haben hier natürlich sowieso schon ein sehr energieeffizientes Gebäude. Wir haben die höchste Energieeffizienzzertifizierung, die man hier bekommen kann. Und nichtsdestotrotz müssen wir jetzt an Kühlschrank, Heizung und alles ran. Ja, also das werden wir machen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese ambitionierten Ziele auch erreichen. Aber wir müssen sie gemeinsam schaffen.
Wenn du dir jetzt ein Special Feature aussuchen könntest, worauf du besonders stolz bist, was würdest du gerne mehr sehen in der HR-Community?
Ach, ganz ehrlich, mehr Humor. Ich habe immer gesagt, mehr Humor in der Debatte. Ja? Das habe ich schon zu Springer-Zeiten, als ich das Frauennetzwerk da mit Gülşah Ülke zusammen gegründet habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, ach, so ein bisschen mehr Entspanntheit, nicht Ambitioniertheit, ja, und auch nicht irgendwie, ich will Hochleistung, aber so ein bisschen entspannter in der Debatte, ich glaube, das tut uns manchmal allen ganz gut, ja, das würde ich mir wünschen.
Ihr habt es gehört draußen an den Bildschirmen, HR wird humorvoller im nächsten Jahr. Darauf hoffen wir. Claudia wird sich dafür einsetzen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, dass du dich unseren Fragen gestellt hast.
Sehr gern.
Ja, das Thema Humor als Abschluss fand ich auch noch sehr, sehr schön. Ich habe das Gespräch ja natürlich vor dem Bildschirm verfolgt und musste da dann auch ein bisschen schmunzeln und dachte, es ist doch ein schöner Aufhänger für uns im Podcast dann direkt.
Das stimmt, Humor ist ein gutes Signal und auch das Thema Empathie und damit irgendwie auch unser Großthema Emotionen, das wir in der letzten Fokusstrecke hatten, kam ja auch wieder zum Anklang.
Genau, Empathie und Toughness sind die Stichworte, die auch Kai Andersson im Nachgang zum Interview nochmal erwähnt hat. Er ist der Transformationsexperte bei Mercer, dem Partner des Awards, und er hat am Ende nochmal ein bisschen analysiert, welches Signal jetzt eigentlich von der diesjährigen Preisverleihung zum CHRO of the Year ausgeht.
Für mich ist ganz wesentlich, das ist dieses Thema Empathie auf der einen Seite und Toughness auf der anderen Seite. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr gut in die Zeit passt, was die Menschen brauchen und wollen. Das Empathie-Thema ist ja ohnehin sehr stark durch die Pandemie gekommen, auch als neues Führungsverständnis. Ich halte das für gut und richtig. Und dass wir auf der anderen Seite Klarheit brauchen, klares Erwartungsmanagement, auch nach wie vor den Leistungsdruck, ja, im positiven Sinne. Ich glaube, die Kombination macht's.
Ja, ein Zweiklang aus Empathie und Toughness ist aus dem Gespräch herausgekommen und noch ein zweiter Zweiklang aus HR und Sustainability, denn Claudia Viehweger hat ja beide Positionen in einer Person inne.
Ich bin der festen Überzeugung, ich halte das für riesig gut und richtig, aus zwei Gründen. Wenn wir uns ESG anschauen, dann schauen wir natürlich, also das größte Risiko erstmal haben wir im natürlich unmittelbar im Bereich der Umweltrisiken, aber vorgelagert, also in Ursache und Wirkung ist eigentlich das Thema soziale Nachhaltigkeit. Wenn die Leute nichts zu essen haben, wenn die Leute keine Arbeit haben, dann ist denen die Umwelt herzlich egal.
Ja, ich glaube, das kann man eigentlich nicht schöner zusammenfassen. Deswegen wollen wir gar nicht mehr zu viel hinzufügen, außer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Genau, bleibt gesund, macht's gut. Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning neu gedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner. Neues Lernen.